Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal. Ja, und ich habe euch diesmal ein schweres Thema mitgebracht, aber in dem Vortrag, ich habe ihn ja schon hören können, da steckt auch ein bisschen Hoffnung, finde ich als Optimistin jedenfalls. Aber von vorn. Es geht in dieser Folge im Kern um den Nahostkonflikt. Der tobt schon so lange und so grausam. Die Verletzungen auf beiden Seiten sind so tief, die Meinungen sind so fest zementiert. Es scheint einfach aussichtslos, dass da jemals irgendeine nachhaltige Lösung möglich sein könnte. Diese Woche wurde zwar eine Waffenruhe zwischen Israel und Hamas angekündigt, immerhin ein kleiner Lichtblick, aber die ist Stand jetzt Mitte Januar, da ich diesen Podcast aufzeichne, noch nicht umgesetzt. Und ja, auch generell ist es ja leider nach wie vor komplett offen, wie es in Israel, in Gaza, in der Region weitergeht. Und dann gibt es ja auch noch einen neuen Präsidenten in den USA. Trump wird jetzt am Montag, den 20. Januar, ins Amt eingeführt. Und auch das kann noch einiges verändern. Die Situation bleibt also wackelig, die Zukunft bleibt unsicher. Was aber sicher ist, eine große Rolle werden in diesem Konflikt weiterhin Narrative spielen. Also die Erzählungen über die Geschichte, mit denen die verschiedenen Parteien in dem Konflikt ihre Positionen begründen.
Geschichte ist nicht einfach abgeschlossene Vergangenheit, die feststeht und von gegenwärtigen Historikern ermittelt wird. Narrative sind deshalb so mächtige Erzählungen der Geschichte, weil sie gegenwärtigen Sinn stiften. Israelische und palästinensische nationale Narrative stehen sich nicht nur gegenüber, sondern schließen sich wechselseitig nahezu aus. Problematisch ist, wenn solche gewollt einseitigen Narrative mit umfassender historischer Wahrheit verwechselt werden. Letztlich gibt es nicht zwei eindeutige Seiten. Gibt es nicht nur schwarz und weiß.
Ja, es geht heute also um Narrative und darum, wie mächtig sie sind. Florian Zemin, den ihr gerade schon gehört habt, der sortiert das für uns. Er gibt in seinem Vortrag einen Überblick, was für Erzählungen in diesem festgefahrenen, ja und auch etwas verwirrenden Konflikt eine Rolle spielen, wann und wie sie entstanden sind, warum sie ein so großes Problem darstellen. Und er zeigt auch einen Weg auf, wie sie vielleicht auch überwunden oder zum Positiven verändert werden könnten. Ein wenig zumindest. Florian Zemin ist Professor für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin und Co-Direktor der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies. Sein Vortrag heißt Konflikt ohne Ende? Fragezeichen. Welche Geschichten, mit N in Klammern, also welche Geschichten, welche Geschichte, wir heute für die Zukunft brauchen. Ursprünglich hatte er ihn am 19. November 2024 im Rahmen der Vorlesungsreihe Die Vielfalt Palästinas eine kulturelle Zeitreise an der FU Berlin gehalten. Ja, und für diese Folge hat er ihn nochmal extra aufgenommen, allerdings auch noch vor den aktuellen Meldungen. Und das muss ich dazu sagen, obwohl er noch mit den Nachwehen einer fiesen Erkältung zu kämpfen hatte. Vielen Dank dafür. Ja, und Florian Zemin hat euch noch eine Literaturliste zusammengestellt, damit ihr nichts mitschreiben müsst. Dazu sagt er selbst dann am Ende noch was. Ganz vielen Dank für beides schon mal an der Stelle. Jetzt also für euch Florian Zemin zur wichtigen Rolle von Narrativen im Nahostkonflikt.
Der Anlass dieser Reihe waren ganz offenkundig die Geschehnisse in Israel und Palästina seit dem 7. Oktober 2023 und deren Auswirkungen und Thematisierungen in der deutschen Öffentlichkeit. Die vehemente Präsenz des Konflikts in öffentlichen Debatten wirft die Frage auf, welche Rolle die Universität spielt, welchen Beitrag sie leisten kann. Nehmen wir dabei nur die Geschichts- und Kulturwissenschaften, jene Fächer also, die die genannte Vorlesungsreihe bestreiten. Was unsere Fächer kaum leisten können, ist eine Dokumentation oder gar politische oder rechtliche Bewertung der aktuellsten Ereignisse. Dafür sind vorwiegend Journalisten und hören Sie bitte auch in der Folge alle Geschlechter mit, Journalisten bzw. Friedens- und Konfliktforscher sowie Juristen zuständig. Auf deren Expertise sollte man entsprechend auch hören, wenn sie sich äußern. Was wir leisten können, ist, historische Hintergrundinformationen zu aktuellen Geschehnissen zu liefern. Diese haben eine längere Halbwertszeit als die Tagespolitik, es braucht aber eben auch Zeit, um sie zu erarbeiten. Die allermeisten Vorträge in der Reihe Palästina, eine kulturelle Zeitreise, nehmen Palästina aus geschichts- und kulturwissenschaftlicher Warte gerade jenseits des Konflikts in den Blick. Sie sprechen damit implizit zur aktuellen Lage, indem sie die Kenntnis einer Region fördern und vielleicht auch das Verständnis für dort lebende Menschen. Ich möchte in meinem Vortrag nun die Verbindung von Gegenwart und Geschichte expliziter machen. Inwiefern hilft uns Geschichte, den gegenwärtigen Konflikt zu verstehen? Welche historischen Deutungsangebote liegen vor? Und welche Art von Geschichtsschreibung ist hilfreich, wenn wir nicht nur die Gegenwart verstehen wollen, sondern auch eine weniger konfliktreiche Zukunft anstreben? Ich möchte also zwei Aufgaben von Geschichts- und Kulturwissenschaften verbinden. Zum einen historische Erkenntnis produzieren, zum anderen aktuelle gesellschaftliche Debatten aufnehmen. Aufnehmen und in einen wissenschaftlichen Bearbeitungsmodus überführen. Was ist jetzt damit gemeint? Es wird vielleicht in der Lehre am deutlichsten. Studierende haben persönliche Erfahrungen und politische Positionen zu einem Thema, etwa dem Nahostkonflikt. Diese geben sie nicht an der Tür zum Seminarraum ab und sollen dies auch nicht tun. Sie ins wissenschaftliche Gespräch zu überführen, heißt aber etwa fragen, wie verallgemeinerbar sind denn Ihre Erfahrungen? Auf welchen Informationen gründen Ihre politischen Positionen? Welche Gegenargumente gibt es? Welche anderen persönlichen Erfahrungen, politischen Positionen und historischen Darstellungen? Wo bestehen Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten? Das Ziel ist dabei nicht, zu einem harmonischen Verständnis sämtlicher Positionen zu kommen, sondern dazu, die eigene Position fundierter zu begründen und gegen andere Positionen differenziert zu argumentieren, statt sie pauschal abzulehnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt in der Lehre an deutschen Hochschulen und Schulen ist nun, ehrlich gesagt, relativ gering, verglichen mit dessen gesellschaftlicher Bedeutung. Das scheint sich zuletzt zu ändern und das ist auch gut so und nötig, eben um gesellschaftliche Positionen im wissenschaftlichen Raum zu behandeln, damit sie miteinander ins konstruktive Gespräch gebracht werden, statt sich in ihren eigenen Bubbles zu verstärken. Diese grundsätzlichen Überlegungen machen hoffentlich etwas deutlicher, was Sie von diesem Vortrag erwarten können oder was eben auch nicht, Stichwort politische oder rechtliche Bewertung aktuellster Ereignisse. Der gegenwärtige sogenannte Nahostkonflikt ist freilich auch komplexer, Stichwort Hisbollah, Iran, USA und weitere Akteure. Ich spreche dezidiert nur zu dem Konflikt um Land, um nationale Ansprüche in Israel und Palästina. Ich werde nach dieser Einleitung klären, wie Geschichte und Gegenwart zusammengebracht werden können und wie Geschichte geschrieben werden sollte. Es gibt auch weiterhin Initiativen für Frieden, jedoch können diese kaum auf eine ausgearbeitete Erzählung friedlichen Zusammenlebens zurückgreifen. Würde man eine Erzählung mit rotem Faden entwerfen wollen, so wäre dieser rote Faden der einer zunehmenden Verhärtung. Das wird insbesondere im Nachgang zu 1967 deutlich. Die dazwischenliegenden Stationen behandeln das Entstehen von Nationalismen sowie die entscheidenden historischen Momente 1929 und 1948. Ich werde vorhandene historische Darstellungen im Lichte der theoretischen Überlegungen einordnen und auch mit Blick darauf, welche gegenwärtige Position mit ihnen einhergeht. Nicht jeder Literaturhinweis ist eine Empfehlung, aber meine eigene Präferenz wird jeweils deutlich werden. Etwas Theorie also, namentlich zum Verhältnis von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Geschichte ist nicht einfach abgeschlossene Vergangenheit, die feststeht und von gegenwärtigen Historikern ermittelt wird. Vielmehr ist es aus der Gegenwart heraus, dass bestimmte Phänomene mit historischer Relevanz ausgestattet werden. Sachen also, die historisch geworden sind. Die Gesamtheit dieses historisch Gewordenen macht jeweils die Geschichte aus. Und diese Gesamtheit ändert sich. Achim Landwehr plädiert in seinem Buch Diesseits der Geschichte sogar dafür, das Wort Geschichte zu ersetzen durch das Historische. Damit will er deutlich machen, dass es wandelbar ist, eben gemäß dessen, was wir gegenwärtig als historisch geworden erachten. Mehr noch, unser Blick in die Vergangenheit hängt auch von unserer Vorstellung der Zukunft ab. Dazu ein Zitat aus dem Sammelband Rethinking Historical Time von Marek Tam und Olivier Laurent. The past and the future do not exist as separate categories, but are always projections of specific presence. They exist as the present's own immanent modes. Übersetzt, Vergangenheit und Zukunft existieren nicht als getrennte Kategorien, sondern sind immer Projektionen bestimmter Gegenwarten. Sie existieren als der Gegenwart innewohnende Modi. Kurz, Vergangenheit und Zukunft sind Teil der Gegenwart und werden in ihr miteinander verbunden. Am deutlichsten wird diese Verbindung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft vielleicht in Narrativen. Ein Narrativ ist laut Duden eine sinnstiftende Erzählung oder Geschichte einer Nation, Kultur, Gruppierung. Narrative sind deshalb so mächtige Erzählungen der Geschichte, weil sie gegenwärtigen Sinn stiften. Allen voran Nationen legitimieren sich über eine Erzählung ihrer Ursprünge, zentralen Ereignisse und Helden. Israelische und palästinensische nationale Narrative stehen sich dabei nicht nur gegenüber, sondern schließen sich wechselseitig nahezu aus. Das spiegelt auch sich wechselseitig ausschließende Ansprüche in der Gegenwart und für die Zukunft. Dazu ein Zitat von Ian Black aus seinem überaus empfehlenswerten Buch Enemies and Neighbors, das ich direkt in deutsche Übersetzung vorlese. Diese Narrative sind nicht so sehr konkurrierend, als vielmehr völlig entgegengesetzt und miteinander unvereinbar. Gerechtigkeit und Triumph für die zionistische Sache bedeuteten Ungerechtigkeit, Niederlage, Exil und Demütigung für die Palästinenser. Black führt auch aus, wie er als Historiker in seinem Buch mit diesen Narrativen umgeht. Zitat: Palästinensische und israelische Narrative sind beide authentisch, auch wenn sie von der anderen Seite als Propaganda oder Lügen abgetan werden. Keines von beiden kann ignoriert werden. Der Konflikt zwischen diesen beiden Völkern kann nur verstanden werden, wenn man darauf achtet, wie sie sich selbst und ihre Geschichte sowie einander sehen. Zitat Ende. Und dem schließe ich mich an. Das hängt auch mit meiner eigenen Verortung in der Gegenwart zusammen. Dazu gehört, dass ich sowohl israelische wie auch palästinensische Freunde und Kollegen habe. Deren Erfahrungen und Lebenssituationen sind nicht meine, aber ich kann versuchen, sie nachzuvollziehen. In dem gegenwärtigen Konflikt halte ich es sogar für eine Aufgabe von Menschen, die nicht unmittelbar von Gewalt und Trauma betroffen sind, nicht nur einseitig empathisch zu sein. Zumindest sollte man erst einmal zuhören und versuchen, andere Positionen nachzuvollziehen, statt sie von vornherein rundheraus abzulehnen. Man kann dann immer noch andere Sichtweisen haben. Ich kann verstehen, wenn unmittelbar von Gewalt Betroffene das Leid der anderen teils nicht sehen können. Eine Grenze des empathischen Nachvollzugs ist für mich dann erreicht, wenn andere Menschen nicht als gleichwertige Menschen gesehen werden oder wenn ihr Leid begrüßt wird. In diesen Grenzen gilt es, verschiedene Erfahrungen anzuerkennen. Und wenn sich die Möglichkeit bietet, diese miteinander ins Gespräch zu bringen, umso besser. Damit geht einher, sich gegen allzu einseitige Darstellungen auszusprechen und Zweideutigkeiten, Ambivalenzen auszuhalten. Ambivalenzen auszuhalten ist in einem akuten Konflikt überaus schwierig, da eine binäre Logik das Entweder-Oder greift, das Either with us or against us. Dabei fällt auf, dass sich gegenseitig ablehnende Positionen in mehrerer Hinsicht spiegelbildlich funktionieren und sich verstärken. Die andere Seite wird oftmals nach Maßstäben verunglimpft, die man für sich selbst zurückweisen würde. Sicher, es ist nicht alles schwarz-weiß, aber es gibt doch merklich dominante Positionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Gerade als Wissenschaftler müssen wir nun unseren Anspruch auf Differenzierung aufrechterhalten. Und wir sollten die gleichen Kriterien an unterschiedliche Argumente und historische Darstellungen anlegen. Verschiedene Erfahrungen und Darstellungen zur Kenntnis zu nehmen, heißt nun nicht, dass eine Synthese zwischen diesen möglich ist, nicht wenn sie sich wechselseitig ausschließen. Wünschenswert wäre die kritische Selbstbefragung der eigenen Sichtweise. Michael Burgunder spricht programmatisch von Gegengeschichten, etwa in seinem Aufsatz Global Religious History in Theory and Practice. Mit Gegengeschichten gemeint ist eine Geschichtsschreibung, die von einer kritischen Befragung der Gegenwart und dominanter Sichtweisen ausgeht. Ein solcher Modus ist produktiv und begrüßenswert. In Krisen oder gar Kriegszeiten ist die kritische Befragung des eigenen, des nationalen Narrativs aber nahezu unmöglich. Mehr noch, dieser kritische Modus hängt auch davon ab, was als dominantes Narrativ gilt. Welche Gegengeschichten wir brauchen, und denken Sie hier an den Titel des Vortrags, welche Geschichten wir heute für die Zukunft brauchen, welche Gegengeschichten wir brauchen, hängt davon ab, wer dieses Wir ist. Ich gehe gerade von keinem homogenen Wir aus. Wenn man sich auf verschiedene Narrative einlässt, gilt es, diese gleichsam kritisch zu befragen, beziehungsweise sie wechselseitig als Gegengeschichten in Stellung zu bringen. Das geschieht zu einem gewissen Grad bereits dadurch, dass man sie eben gemeinsam betrachtet, statt nur ein Narrativ fortzuschreiben. Zugleich ist nicht alles Narrativ und Erzählung, sondern es gibt unstrittige Fakten. Diese sollen ebenso herausgestellt werden wie überzeugende historische Darstellungen. Was sind also meine Kriterien überzeugender Geschichtsschreibung? Selbstverständlich sollte sein, dass Geschichtsschreibung sich Essentialisierung entgegenstellt. Herausgestellt werden historische Prozesse statt überzeitliche Wesenhaftigkeiten oder die vorgebliche Natur von sozialen Phänomenen oder gar menschlichen Gruppen. Diese sind schließlich historisch geworden und vielfältig. Wenn Sie also Formulierungen hören wie das Wesen des Zionismus, die Natur des israelischen Staates, das palästinensische Volk ist so und so, Araber sind so und so, dann sollte sie das zumindest skeptisch machen. Es gilt weiterhin Nietzsches Diktum: Nichts, was eine Geschichte hat, kann definiert werden. Bereits subtiler sind Ursprungsbehauptungen, die klar definierbare Anfänge behaupten. Oftmals wird die Gegenwart aus diesen vorgeblichen Ursprüngen heraus erklärt und eine bestimmte Position in der Gegenwart legitimiert oder kritisiert. Dagegen ist zu sagen, dass man in fast allen Fällen auch hinter die behaupteten Ursprünge zurückgehen könnte. Vor allem aber sind historische Entwicklungen seit diesem gesetzten Anfangspunkt zu berücksichtigen. Die Gegenwart hätte sich auch anders herausbilden können. Das Wissen darum, wie die Gegenwart nun aussieht, führt zur Falle der Teleologie. Das heißt, man liest im Lichte der Gegenwart die Geschichte so, als ob sie zwangsläufig auf den gegenwärtigen Zustand hinausgelaufen wäre. Die Gegenwart also als Telos, als Ziel der Geschichte. Das ist oft intuitiv einleuchtend, eben weil es die Gegenwart vorgeblich so gut erklärt. Und es spielt in die Macht von Narrativen hinein. Statt allzu eindeutiger, die Gegenwart erklärender Narrative, sollte Geschichtsschreibung aber Kontingenz in Anschlag bringen. Das heißt, der Annahme folgen, dass historische Prozesse auch anders hätten ablaufen können. Statt völliger Zufälligkeit gilt es dabei auch prägende Strukturen zu berücksichtigen. Die historische Soziologie wie auch andere Wissenschaften sprechen von Pfadabhängigkeit. Hierzu als Literaturhinweis ein Artikel von Jürgen Bayer mit dem Titel »Pfadabhängigkeit ist nicht gleich Pfadabhängigkeit«. Verbunden wird das Konzept der Pfadabhängigkeit mit kritischen Weggabelungen. Damit ist gemeint, dass zu bestimmten historischen Momenten die Entwicklung in die eine oder die andere Richtung gehen kann. Welcher Weg aber auch immer eingeschlagen wird, erschafft Pfadabhängigkeiten. Das heißt, er begrenzt die Anzahl künftiger Entwicklungsmöglichkeiten. Ich werde für den Konflikt in Palästina und Israel drei kritische Weggabelungen herausstellen: 1929, 1948 und 1967. An all diesen Weggabelungen wurde der Pfad der Verhärtung beschritten, der Konflikt verstärkt. Seine Lösung erscheint heute fast unmöglich. Umso wichtiger ist es, jene Akteure nicht zu vergessen, die weiterhin eine Lösung anstreben. Die Alliance for Middle East Peace versammelt gut 160 solcher Initiativen. Ich kenne nur die wenigsten dieser Initiativen, kann also nicht die Arbeit aller empfehlen, aber die Webseite allmap.org verschafft einen guten Einblick und Überblick. Inwiefern können solche gegenwärtigen Initiativen sich nun aber auf historische Vorbilder oder gar Narrative berufen, wenn der historische Prozess doch gerade von der Verhärtung des Konflikts zeugt. Geschichten von Zusammenleben oder zumindest von Koexistenz können eine Inspiration für die Gegenwart sein. Verschiedene religiöse Gemeinschaften, Muslime, Christen, Juden, lebten bis Anfang des 20. Jahrhunderts relativ konfliktfrei in der Region Palästina zusammen. Und teils bildeten sich Freundschaften, die aus heutiger Warte fast unmöglich erscheinen. Deshalb der Titel An Impossible Friendship des kürzlich erschienenen Buchs von Sonia Meicher-Attasi. Die Autorin porträtiert darin einen muslimisch-jüdisch-christlichen Freundeskreis in Jerusalem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die relativ konfliktfreie Koexistenz gilt allgemeiner für das Osmanische Reich oder auch Marokko. Islamische Länder boten bekanntlich Zuflucht für Juden, die von christlicher Verfolgung aus Europa vertrieben wurden oder flohen. Arabisch und jüdisch zu sein, war lange Zeit kein Widerspruch. Die Erinnerung daran ist eine Inspiration und kann helfen, gegenwärtig verhärtete Identitäten aufzubrechen. So waren noch in den 1930er Jahren mehr als ein Viertel der Bewohner Bagdads jüdisch. Avi Schleim erinnert dies in seinem autobiografischen Buch Three Worlds, Memoirs of an Arab Jew. Die Auswanderung nach Palästina und später in den Staat Israel war für irakische Juden wie Schleims Eltern zunächst keine Option. Nicht nur sie, sondern auch andere irakische Juden sahen die zionistische Bewegung als ein aschkenasisches Projekt, also ein Projekt mittel- und osteuropäischer Juden, das mit arabischen Juden nichts zu tun habe. Strikt wollten sie trennen zwischen Judentum und Zionismus. Dabei ist einschränkend zu sagen, dass diese Sichtweise vor allem von gebildeten, besser situierten irakischen Juden überliefert ist, die eben mehr Zeugnisse hinterlassen. Für sie war die Migration nach Israel keine Aliyah, kein Aufstieg, sondern oftmals ein sozialer und ökonomischer Abstieg, anders als für manch ärmere irakische Juden. Vor allem aber gibt es kein Zurück in diese Zeit. Denn prägend wurde die Begründung von Nationalstaaten und der wachsende Antisemitismus auch in arabischen Ländern. Letzterer hängt nicht nur mit der Begründung des Staates Israels zusammen. Georges Bensoussans Buch »Die Juden der arabischen Welt« ist ein zugespitzter, teils polemischer Kontrapunkt zur Darstellung eines vormalig harmonischen Zusammenlebens von Juden und Muslimen. Zumindest bedeutete friedvoll nicht gleichberechtigt im vollen Sinne. Auch diese Frage der rechtlichen Gleichberechtigung wurde mit dem Aufkommen von Nationalstaaten und Bürgerrechten zentral. Daran gekoppelt war die Frage, wer zur Nation gehört und wer nicht. Das Streben nach Gleichberechtigung, nach Inklusion, ging einher mit Ausschlussmechanismen. Das ist nicht nur eine abstrakte Frage, wer zur Nation gehört und wer nicht, sondern geht oft mit Gewalt einher. Und das zeigt sich in arabischen wie europäischen Ländern. Zuerst in Europa, wo die Idee von Nationalstaaten entstand. Forderungen nach Gleichberechtigung gingen dabei einher mit Ausschluss und Antisemitismus. Theodor Herzl formulierte in Wien 1896 sein Ideal eines Staates für Juden aus der Wahrnehmung heraus, dass Juden in Europa keine Gleichberechtigung erlangen können. Die Mehrzahl der Juden in deutschen Ländern sah und erhoffte sich dies anders und lehnte Herzls Vorstoß zunächst ab. Deutschland sollte die Heimat bleiben. Der Zionismus fand mehr Anklang bei osteuropäischen Juden, die stärker von Verfolgung und Pogromen betroffen waren. Dass nur ein eigener Staat Sicherheit bieten könne, wurde in den folgenden Jahrzehnten aber immer deutlicher, ultimativ mit dem Holocaust. In weniger grausamer Weise waren arabische Juden vor die Frage gestellt: Emanzipation und Gleichberechtigung im Heimatland oder Auswanderung und Flucht. Letztlich wanderten ab 1948 ca. 850.000 Juden aus arabischen Ländern aus, davon rund 2/3 nach Israel. Anreize der israelischen Regierung spielten dabei auch eine Rolle. In Bagdad verübten zionistische Organisationen 1950 und 51 gar Anschläge gegen jüdische Einrichtungen, um deutlich zu machen, dass es keine Sicherheit mehr im Land gebe. Entscheidend bleibt aber auch die zunehmende Diskriminierung von Juden in arabischen Gesellschaften und Staaten. Deutlich sollte sein, die Idee eines jüdischen Staates ist im Kontext aufkommender Nationalismen zu sehen und dem Ausschluss von Juden aus anderen Staaten, die vormals ihre Heimat waren. Der Konflikt um Land in der Region Palästina ist also zunächst ein nationaler Konflikt. Um ihn zu verstehen, braucht man kaum vor 1880 zurückzugehen. Sicher, es gab zuvor eine jüdische Sehnsucht nach Zion und Palästinenser waren verbunden mit der Region, in der sie lebten. Der entscheidende Unterschied ist die Formierung des Verständnisses als eine eigene Nation, verbunden dann mit Ansprüchen auf Selbstbestimmung und staatlicher Souveränität. Für das Bestreben nach einem jüdischen Staat empfehle ich das Buch von Michael Brenner, Israel, Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates. Das Standardwerk für die Formierung palästinensischer nationaler Identität stammt von Rashid Khalidi mit dem Titel Palestinian Identity, the Construction of Modern National Consciousness. Khalidi setzt dabei die Jahre zwischen 1917 und 1923 als entscheidend an. Die Reaktion auf zionistische Ansprüche und die Balfour-Erklärung spielten dabei eine merkliche Rolle. Allgemeiner formierten sich aber nach und nach nationale Vorstellungen in arabischen Regionen des Osmanischen Reichs, das 1923 endgültig zerfiel. In der Levante war der arabische Nationalismus eine vorrangige Option. Die Nationalstaaten Syrien, Libanon oder Jordanien, die wir heute kennen, waren dabei als Region zusammengedacht. Ein wichtiger Faktor für die Ziehung späterer Grenzen war die Aufteilung durch die Mandatsmächte Frankreich und Großbritannien. Unter britischem Mandat ab 1920 wurde Palästina erstmals als abgegrenzte Verwaltungseinheit gefasst. Damit enttäuschte Großbritannien endgültig die Hoffnung auf einen unabhängigen arabischen Staat. 1915 hatte der britische Hochkommissar in Ägypten, McMahon, diesen noch dem Scharifen von Mekka, Hussein bin Ali, versprochen, letztlich um Araber gegen das Osmanische Reich aufzuwiegeln, mit dem man sich im Krieg befand. Jedenfalls ist die Formierung einer palästinensischen nationalen Identität noch jüngeren Datums als die Idee einer jüdischen Nation. Alle modernen Nationen verorten ihre Wurzeln aber weiter in der Vergangenheit und gestalten ihre nationale Geschichte mit Helden, Symbolen und Gedächtnisorten aus. Folgt man diesen nationalen Erzählungen, so liegen die Wurzeln des nationalen Konflikts in der Region Palästina in der tiefen Vergangenheit. Michael Wolfson ist in seinem Buch »Wem gehört das Heilige Land?« entsprechenden jüdischen und palästinensischen Ansprüchen nachgegangen. Auch er kommt zu dem Schluss, dass keine der nationalen historischen Erzählungen eindeutige Ansprüche auf Eigentum in der Gegenwart begründen kann. Selbst hatte ich meine allgemeine Skepsis gegenüber Ursprungsbehauptungen ja bereits benannt. Man könnte immer weiter zurückgehen. Für das Verständnis dieses nationalen Konflikts braucht man eben kaum vor die Begründung von Nationalismen zurückgehen. Zudem suggeriert die Behauptung von Wurzeln und Ursprüngen auch eine gewisse Unausweichlichkeit. Demgegenüber historisch angemessener und fruchtbarer ist der Blick auf Kontingenzen. Es hätte auch anders kommen können. Selbst nach der Formierung von Nationalismen. Das stellt Hillel Cohen in seinem Buch 1929, Year Zero of the Arab-Israeli Conflict heraus. Die kritische Weggabelung 1929 bezeichnet er also sogar als Jahr Null des arabisch-israelischen Konflikts. Einen definitiven historischen Nullpunkt kann man natürlich nicht bestimmen. Konflikte gab es bereits in den Jahren zuvor. Nach der Balfour-Erklärung 1917 ermöglichte Großbritannien zunehmend zionistische Einwanderung. Das erhöhte palästinensische Abwehrreaktionen. Weil arabische Großgrundbesitzer etwa Land an Zionisten verkauften, die dann die vormaligen Landarbeiter entließen, oder weil Zionisten als unmoralische Kommunisten wahrgenommen wurden. In den 20er Jahren kam es auch bereits zu einer stärkeren islamischen Färbung von Ansprüchen auf das Land Palästina. Der Mufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, spiegelte dabei jüdisch-religiöse Ansprüche. Trotzdem, in den 1920er Jahren blickten arabische Muslime noch unterschiedlicher auf die ankommenden Juden. Neben Ablehnung gab es auch die Hoffnung auf Investitionen oder Empathie wegen der Verfolgung von Juden in Europa. Und grundsätzlich wurde unterschieden zwischen den bekannten, alteingesessenen jüdischen Gemeinden und den neu angekommenen fremden Zionisten. Nicht zuletzt das änderte sich 1929 durch die Unruhen und Pogrome in diesem Jahr. Auslöser waren Ansprüche auf den Tempelberg bzw. Al-Hadhrama Sharif und insbesondere die westliche Mauer. Militante Zionisten zeigten dabei zunehmend Präsenz. Vorgeblich dagegen kam es zu Ausschreitungen zunächst in Jerusalem, diese ergriffen bald andere Städte. Insgesamt wurden im August 1929 130 Juden und 120 Araber getötet und mehrere hundert verletzt. Die meisten Juden in ihren Häusern durch Araber, die meisten Araber durch britisches Militär. Das Massaker an Juden in Hebron sticht heraus. Zum einen, weil es besonders brutal war. 67 Juden wurden ermordet. Zum anderen wurde die gesamte Gemeinde aus der Stadt vertrieben, die dort jahrhundertelang lebte. An dieser kritischen Weggabelung gab es wohlgemerkt hunderte Fälle, in denen Muslime Juden Schutz boten. Prägender war die Erfahrung von Gewalt, noch dazu durch die eigenen Nachbarn. Zudem boten 1929 manchmal bewaffnete Zionisten eingesessenen Juden den einzigen Schutz. Auch das führte dazu, dass zwischen Juden und Zionisten weniger unterschieden wurde. Neu war auch die Gründung zionistischer Terrororganisationen, die sich gegen die Briten richteten. Diese hatten nach den Ausschreitungen die jüdische Zuwanderung begrenzt und galten nun eher als Feinde statt Förderer des zionistischen Projekts. Das änderte sich auch wieder. Die britische Mandatsmacht wollte vor allem Ruhe und versuchte sich öfter an einem Interessensausgleich. Wiederholt wurde die Einwanderung von Juden begrenzt. Insgesamt gingen die Briten aber stärker gegen Araber als gegen Juden vor und in der britischen Regierung gab es gewichtige Förderer des zionistischen Projekts. Von einer eindeutigen oder gar bedingungslosen Unterstützung Israels kann man gleichwohl nicht sprechen. Noch 1947 wiesen britische Truppen das Schiff Exodus mit jüdischen Geflüchteten ab und schickten es zurück nach Europa. Die Geflüchteten landeten schließlich, man mag es kaum glauben, in einem Auffanglager bei Hamburg. Der internationale Protest dagegen beförderte wiederum die Zustimmung zur Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. Nachdem die Briten keine Ruhe in Palästina bringen konnten, gaben sie ihr Mandat 1947 an die Vereinten Nationen zurück. Diese beschlossen die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Ben-Gurion rief den Staat Israel am Tag nach Ende des britischen Mandats aus. Am folgenden Tag kam es zu dem erwarteten Angriff arabischer Armeen auf Israel. Israel konnte diesen Angriff nicht nur abwehren, sondern sein Staatsgebiet merklich vergrößern. Für Israelis ist das Jahr 1948 offenkundig ein Festjahr. Für Palästinenser ist es hingegen das Jahr der Katastrophe, der Nakba. Rund 750.000 Palästinenser mussten ihre Dörfer und Städte, ihre Heimat verlassen oder wurden vertrieben. Nicht erst 1948, sondern bereits seit dem Bürgerkrieg ab 1947. Das Jahr 1948 markiert im israelischen und palästinensischen kollektiven Gedächtnis also einen nahezu maximal konträren Punkt. Zumindest sehr unterschiedlich sind auch historische Darstellungen. Ich will hier drei kurz vorstellen, unter der Frage, welche historischen Deutungsangebote es gibt und wie diese mit gegenwärtigen politischen Positionen zusammenhängen. Alle drei Bücher stammen von jüdischen israelischen Historikern. Das zeigt, die Lager sind etwas komplexer. Ephraim Karsch repräsentiert in seinem Buch Palestine Betrayed ein klassisch-nationalistisches Narrativ, das die Gründung des eigenen Staates in Wert setzt. Solche Narrative finden sich in allen Nationalstaaten. Schuld am Konflikt und an Gewalt sind in seiner Darstellung letztlich nur Araber und Palästinenser. Es sei zu keiner Vertreibung der lokalen Bevölkerung gekommen. Diese sei geflohen aus Sorge vor Kampfhandlungen oder weil arabische Führer sie dazu aufgefordert hätten, da sie Gebiete als Kampfzonen benötigten. Täter- und Opferrollen sind klar. Karsch unterscheidet aber zwischen der einfachen palästinensischen Bevölkerung einerseits und lokalen Führern sowie Führern der angrenzenden arabischen Staaten andererseits. Der Titel seines Buchs Palestine Betrayed will ausdrücken, dass die palästinensische Bevölkerung von lokalen und arabischen Führern im Stich gelassen, verraten wurde. Karsch verweist dabei zu Recht auf Streitigkeiten zwischen lokalen Eliten und auf Eigeninteressen angrenzender Staaten. Er suggeriert aber, dass die lokale Bevölkerung von der zionistischen Zuwanderung vor allem hätte profitieren können, wirtschaftlich und durch Modernisierungsmaßnahmen. Damit nimmt er eine Wertung zwischen rückständiger lokaler Bevölkerung einerseits und moderner, zugewanderter Bevölkerung andererseits vor. Dieses Motiv aus der Kolonialzeit wirkt auch in postkolonialen Zeiten fort und legitimiert politische Herrschaft. Karschs Buch schreibt vor allem ein klassisch-nationalistisches Narrativ eines heroischen Gründungsmythos fort. Dieses Narrativ wurde in den 1980er Jahren von Israels sogenannten neuen Historikern herausgefordert. Damals wurden Archive geöffnet, deren Quellen einen neuen Blick auf die Geschehnisse um 1948 boten. Die Infragestellung der nationalistischen Darstellung ist aber nicht nur mit neuen Quellen zu erklären. Kritik an der zunehmend rechten israelischen Regierung und an der Besatzungspolitik spielte auch eine Rolle. Die neuen Historiker sind keine feste Gruppe. Was ihnen gemeinsam ist, ist, dass sie auf Vertreibungen statt bloßer Flucht von Palästinensern hinweisen und darauf, dass Gewalt auch von jüdischen Gruppierungen ausging. Ilan Pappé ist jener neue Historiker, der von sich sagt, er habe diesen revisionistischen Ansatz am konsequentesten verfolgt. Das führt in seiner Darstellung nahezu zu einer Umkehr der Verhältnisse. Täter- und Opferrollen sind wiederum eindeutig, nun aber spiegelverkehrt. Mit dem Titel seines Buchs »Die ethnische Säuberung Palästinas« will Pappé ausdrücken, dass die Vertreibung der lokalen Bevölkerung durchweg systematisch, planvoll und möglichst umfassend gewesen sei. Pappé macht richtigerweise darauf aufmerksam, dass Führer der zionistischen Bewegung schon früh Ideen von Bevölkerungsaustausch, Transfer und auch Vertreibung hegten und mehr oder weniger offen äußerten. Er stellt diese Vorhaben und ihre Umsetzung aber als sehr eindeutig und zwangsläufig heraus. Gewaltsame Vertreibung erscheint so als zentraler, gar wesenhafter Aspekt des zionistischen Projekts. Diese historische Darstellung ist wiederum verbunden mit einer gegenwärtigen politischen Position, die nicht nur scharfe Kritik an der israelischen Regierung äußert, sondern den israelischen Staat gesamthaft in Frage stellt, wohlgemerkt von einem jüdischen Israeli. Eine wohlwollende Lesart von Pappés historischer Darstellung wäre, dass er bewusst überzieht, um gegenwärtig dominante Positionen herauszufordern. Das ginge mit seinem Verständnis von Geschichtsschreibung einher. Als postmoderner Historiker geht er davon aus, dass es nur Narrative gibt. Der Historiker könne und solle gar nicht möglichst abwägend historische Ereignisse darstellen, sondern ein Narrativ und einen Spannungsbogen liefern, der möglichst kraftvoll und kritisch zu gegenwärtigen Verhältnissen spricht. Problematisch ist, wenn solche gewollt einseitigen Narrative mit umfassender historischer Wahrheit verwechselt werden. Und Pappé befördert diese Verwechslung gerade in seinen öffentlichen Auftritten. Schwieriger zu lesen als klare Narrative mit eindeutigem Spannungsbogen, aber der historischen Komplexität angemessener, ist Benny Morris' Dokumentation von 1948, etwa in seinem Buch »The Birth of the Palestinian Refugee Problem Reconsidered«. Morris versucht, möglichst detailliert zu unterscheiden, an welchen Orten welche Gründe zur Flucht oder Vertreibung von Palästinensern geführt haben. Das Bild ist notwendigerweise komplexer. Teils floh die Bevölkerung auf Befehl arabischer Truppen, teils aus Angst vor Massakern, wobei diese von zionistischer Seite gezielt zur psychologischen Kriegsführung eingesetzt wurden, teils vor herannahenden jüdischen und dann israelischen Kampfeinheiten. Teilweise vertrieben letztere Bewohner gewaltsam, übten Massaker aus und begingen Vergewaltigungen. Welche gegenwärtige politische Position ist mit dieser historischen Darstellung verbunden? Es gibt eben keine zwangsläufige Verbindung. Morris' eigene Haltung hat sich merklich geändert. 1988 verweigerte er noch den Militärdienst in den besetzten Gebieten und wollte sich nicht an der Niederschlagung der ersten Intifada beteiligen. Israel habe sich aus diesen Gebieten zurückzuziehen und dürfe keine weitere Politik der Vertreibung verfolgen. Im Angesicht der zweiten, weitaus gewaltsameren Intifada mit terroristischen Anschlägen auf israelische Zivilisten hat er seine Haltung geändert. Rückblickend auf 1948 sagt Morris heute, es wäre besser gewesen, wenn Ben-Gurion Transfer und Vertreibung der arabischen Bevölkerung konsequenter umgesetzt hätte, da ein Zusammenleben in einem Gebiet nicht funktionieren könne. Sehr zynisch mutet seine folgende Aussage an: In order to make an omelette, you need to break some eggs. Dabei ist das Omelett der jüdische Staat und die Eier sind die lokale Bevölkerung. Auch in dieser zynischen Aussage ist zumindest die Anerkennung ausgedrückt, dass die Begründung des Staates Israel mit Gewalt und Unrecht an der lokalen Bevölkerung einherging. Jeder Nationalstaat tut sich schwer damit, Unrecht in der eigenen Begründungsgeschichte anzuerkennen. In Krisen oder gar Kriegszeiten ist es nahezu unmöglich. Und nochmals mehr, wenn diese Anerkennung von anderen als grundlegendes Infragestellen der eigenen Staatlichkeit gesehen wird. Das ist für Israel merklich häufiger der Fall als bei anderen Nationalstaaten, deren Begründung auch mit Gewalt einherging. Im historischen Kontext zu bedenken bleibt, auch wenn das kaltherzig klingt, dass Gewalt unausweichlich war. Das Scheitern des zionistischen Projekts hätte ebenfalls zu mehr Unrecht und Leid geführt gegenüber Juden unmittelbar nach dem Holocaust. Das gehört ebenso zum historischen Kontext wie die Flucht und anhaltende Vertreibung von Palästinensern aus ihrer Heimat. Dass letztere ein historischer Fakt ist, haben Israels neue Historiker wie Papé und Morris gezeigt, trotz verschiedener Gewichtungen in ihren historischen Darstellungen und trotz ihren merklich unterschiedlichen politischen Haltungen. Wäre die Gegenwart nun nicht fortdauernd gewaltsam, könnten vielleicht mehr Menschen sowohl das historische Unrecht gegenüber Palästinensern anerkennen, wie auch die historische Notwendigkeit der Begründung eines jüdischen Staates. Damit dieser Blick in die Vergangenheit sich durchsetzen könnte, wäre aber zunächst die Gewalt in der Gegenwart zu beenden. Die letzte kritische Weggabelung, die ich vorstellen will, ist das Jahr 1967. Der Sechstagekrieg begann mit einem präventiven Angriff Israels auf die ägyptische Luftwaffe. Ob der ägyptische Präsident Nasser tatsächlich unmittelbar einen Angriff vorbereitete, wird sich kaum letztgültig klären lassen. Die israelische Annahme dazu war angesichts von Nassers Drohgebärden und Truppenzusammenziehungen jedenfalls begründet. Wie der Name Sechstagekrieg sagt, war der Sieg sehr schnell, überraschend schnell. Sechstagekrieg ist denn auch die israelische Bezeichnung. Auf Arabisch wird der Krieg als Naksa bezeichnet, als Rückschlag. In Israel war die Euphorie umso größer, als das Land davor in keinem guten Zustand war. Die Wirtschaft war in einer Rezession und es kam zu merklicher Abwanderung aus dem Land. Zwei israelische Witze illustrieren den Kontrast, einer vom Beginn des Jahres 1967, einer vom Ende des Jahres. Der erste lautet im Angesicht der Abwanderung: Der letzte am Flughafen Ben-Gurion sollte doch bitte das Licht ausmachen. Der zweite, von Euphorie geprägt, fragt ein israelischer Soldat einen anderen, was man heute machen könne. Antwortet der andere: Wir könnten Ägypten erobern. Darauf der erste: Und am Nachmittag? Ich will das Thema nicht ins Lächerliche ziehen, aber die beiden Witze verdeutlichen doch den rasanten gesellschaftlichen Stimmungsumschwung. Tom Segev betitelt sein Buch von 2007 gar mit Israels zweite Geburt. Die Euphorie macht sich auch an der Eroberung heiliger Stätten in Ostjerusalem fest. Denn die israelische Armee wandte nicht nur die Gefahr aus Ägypten, Syrien und Jordanien ab, sondern eroberte und besetzte auch die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen sowie das Westjordanland, die Golanhöhen und Ostjerusalem. Der Sinai wurde nach dem Friedensabkommen mit Ägypten 1979 zurückgegeben. Im Westjordanland entwickelte sich eine, zwar offiziell noch vorübergehende, nun aber bereits über 50 Jahre andauernde Besatzung. Statt zweiter Geburt sprach Maren Mendel, der Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, in einem Spiegelartikel Anfang November von 1967 als Urknall. Seitdem sei der religiöse Nationalismus immer stärker geworden, habe das Selbstverständnis und die Praxis des israelischen Staates zunehmend geprägt und stelle dessen demokratische Verfasstheit nunmehr in Frage. Einen weiteren prägnanten Begriff für das Israel vor und nach 1967 prägte Yehuda Shaul, ein Mitbegründer der Organisation Breaking the Silence, die kritische Berichte israelischer Soldaten im besetzten Westjordanland sammelt. Er spricht von koscher und non-koscher Israel. Er spricht selbst wohlgemerkt als Zionist und als religiöser Jude, bewertet verschiedene Formen des israelischen Nationalismus aber konträr, als koscher und non-koscher, als gerechtes und nötiges Projekt der Emanzipation und Sicherheit von Juden vor 1967 und als unrechte Expansion nach 1967. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass mit der bloßen Bezeichnung Zionist noch nicht gesagt ist, welche genaue politische Position damit einhergeht. Deutlich wird an der kritischen Weggabelung 1967 erneut die Kontingenz zentraler Entwicklungen. Israelische Politiker gingen zunächst davon aus, dass die besetzten Gebiete wieder geräumt würden. Auf einem Treffen der Arabischen Liga in Khartoum am 1. September 1967 machten die arabischen Staaten aber deutlich, dass sie Israel nicht anerkennen würden. In der israelischen Politik setzte sich dann die Haltung durch, man müsse die besetzten Gebiete dauerhaft kontrollieren und so einen Puffer schaffen. Das bestärkte wiederum Siedler und nationalreligiöse Kräfte, die eine Expansion des Staates Israels anstreben. Die Siedlungen im Westjordanland wurden dann vor allem seit 1977 und dem Regierungsantritt des Likud merklich ausgebaut. Bewaffneter Widerstand und terroristische Angriffe trugen weiter zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen bei. Dazu gehört die Anwendung von Militärrecht und die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Palästinensern. Auch kommt es weiterhin zu illegaler, aber vom israelischen Militär geschützter Landnahme durch jüdische Siedler. Mittlerweile ist das Westjordanland derart zerklüftet, dass es als Kerngebiet eines palästinensischen Staates kaum mehr möglich erscheint. Vor allem deshalb halten viele die Zwei-Staaten-Lösung für gescheitert. Zwar sind die Siedlungen nach internationalem Recht illegal und europäische Regierungen kritisieren regelmäßig den weiteren Siedlungsbau. Mit dem kommenden US-Präsidenten Trump stehen die Zeichen aber eher auf Annexion weiterer palästinensischer Gebiete. Das erhoffen sich zumindest nationalreligiöse israelische Politiker. Der rechtsextreme Finanzminister Smotrich hat das bereits sehr klar artikuliert. Seit 1967 sehen wir also eine weitere und beidseitige Verhärtung des Konflikts, der zunehmend als nationalreligiöser Konflikt ausgetragen wird. Das macht eine politische Bearbeitung nochmals schwieriger. Als letzte große Chance für eine Befriedung gilt der Oslo-Prozess ab 1993. Auch er scheiterte aber. Dafür werden verschiedene Gründe angeführt, etwa Unredlichkeit der Verhandler oder zu wenig konkrete Abmachungen. In jedem Fall haben erneut Extremisten den Lauf der Dinge mehr bestimmt als jene, die auf einen Ausgleich aus waren. So ermordete der jüdische Extremist Baruch Goldstein im Februar 1994 29 betende Muslime in Hebron und verletzte rund 120 weitere. Im selben Jahr verübten islamische Extremisten der Hamas mehrere Selbstmordattentate gegen jüdische Zivilisten. Der israelische Premier Rabin wurde 1995 nach einer Friedenskundgebung von einem jüdischen Extremisten ermordet. Der ägyptische Präsident Sadat war 1981 nach seinem Friedensschluss mit Israel von einem militanten Islamisten ermordet worden. Militante Akteure bestimmen den Lauf der Geschichte also stärker als andere, gerade an kritischen Weggabelungen. Das ist leider ein roter Faden des Nahostkonflikts. Auch der 7. Oktober 2023 und der anschließende Krieg in Gaza sind gut möglich eine Critical Juncture, eine kritische Weggabelung. Und erneut scheinen extremistische Akteure zu bestimmen, welcher Pfad beschritten wird. Auf das genozidale Massaker der Hamas am 7. Oktober folgten Verteidigungsmaßnahmen bzw. Vergeltungsschläge der israelischen Regierung in Gaza, die nach Einschätzung mehrerer Völkerrechtler mittlerweile als Genozid zu bezeichnen sind. Von der Bezeichnung abgesehen bleibt ein unfassbares Ausmaß an Zerstörung in Gaza, die zudem nur einen kleinen Teil der Geiseln zurückgebracht hat. Wie dies zu weniger Gewalt in der Zukunft führen soll, ist schwer vorstellbar. Ein positives Bild kann ich Ihnen also leider nicht ehrlich skizzieren. Optimistisch gesprochen wurde mit und nach dem 7. Oktober zumindest deutlich, dass ein Management des Konflikts nicht möglich ist und dass auch international wieder verstärkt an einer Lösung gearbeitet werden muss. Es muss ja kein harmonisches Zusammenleben sein. Das Minimum ist die Wahrung der Sicherheits- und Selbstbestimmungsrechte aller Menschen zwischen dem Fluss und dem Meer. Wie das zu erreichen ist, das liegt an den maßgeblichen politischen Akteuren, auch an internationalen Akteuren und angesichts der Verhärtung vor Ort eventuell vor allem an diesen. Aufgabe der Geschichtswissenschaft bleibt es, zu differenzieren und historisch einzuordnen. auch mit Blick auf gesellschaftliche Debatten und mit dem Anliegen, diese zu versachlichen. In diesem Sinne war mein Vortrag zum einen ein Plädoyer dafür, dass verschiedene Perspektiven zur Kenntnis genommen werden und zum anderen ein Angebot, die vorhandenen historischen Deutungen des gegenwärtigen Konflikts einzuordnen und kritische Weggabelungen herauszustellen. Wenn der Konflikt ein Ende haben soll, muss man einen Anfang benennen können, muss erinnern, dass er historisch kontingent ist und bearbeitbar bleibt, dass es unterschiedliche Akteure und Handlungsoptionen gibt, auf beiden Seiten. Denn letztlich gibt es nicht zwei eindeutige Seiten, gibt es nicht nur schwarz und weiß.
Ja, ein ganz positives Bild war das nicht, das stimmt schon. Aber ich finde vor allem den Ansatz, auch auf andere Narrative zu schauen, die eine Grundlage für ein friedlicheres Zusammenleben begründen könnten, trotz allem auch hoffnungsvoll. Der Islamwissenschaftler Florian Zemin war das mit seinem Vortrag über die mächtigen Narrative im Nahostkonflikt. Ja, und ich habe es ja eingangs gesagt, er hat euch auch eine Literaturliste zusammengestellt und dazu kommen jetzt hier die Infos.
Sollten Sie an den vollständigen bibliografischen Angaben interessiert sein, dann können Sie gern eine Liste der genannten Literatur erhalten, wenn Sie eine Mail schicken an folgende Adresse: mail@deutschlandfunknova.de. Der Redaktion von Deutschlandfunk Nova und insbesondere Katrin Ohlendorf danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Aufnahme dieses Vortrags. Für die Gestaltung der ursprünglichen Vorlesungsreihe möchte ich auch hier den Organisatorinnen danken, allesamt Kolleginnen am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der FU Berlin, nämlich Elke Schurik-Hartmann, Shabu Talai und Isabel Toral.
Ja, und dem Dank schließe ich mich gerne an und ich gebe den an uns auch sehr gerne zurück. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was Hoffnungsvolles in der Folge heute entdecken, so wie ich. Geht raus, diskutiert, hört anderen zu, passt auf euch und aufeinander auf. Ja, macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.